Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Weiter mit Sandra Schulz im Studio, jetzt bis 2 Uhr mit dem Blick auf die Wirtschaft. Wir sind jetzt in der letzten Woche unseres Sondersenderschemas, Corona-bedingt. Ab der kommenden Woche hören Sie an dieser Stelle dann wieder die Kolleginnen und Kollegen aus der Wirtschaft. Und heute Mittag beschäftigen uns vor allem sinkende Zahlen. Die Entlohnung für sogenannte Bitcoin-Schürfer hat sich vergangene Nacht halbiert. Was sich hinter dem komplizierten Vorgang versteckt, das ist gleich unser erstes Thema. Gesunken ist auch der Gewinn des Industriekonzerns ThyssenKrupp, der schon vor der Corona-Pandemie in der Krise steckte und jetzt einen Milliardenverlust fürs erste Halbjahr verbucht. Und die Zahl der Minijobs ist im März deutlich zurückgegangen, sogar stärker als von Experten erwartet. Und im Hamburger Hafen wird derzeit deutlich weniger Ware umgeschlagen als sonst üblich. Ende 2017 wurde die Kryptowährung Bitcoin einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Der Wert für einen Bitcoin stieg da zwischenzeitlich auf über 20.000 Dollar. Dann kam aber der tiefe Fall. Ein Jahr darauf war eine Einheit nur noch rund 3.300 Dollar wert. Und auch aktuell schwankt der Kurs wieder stark. Hintergrund ist ein Ereignis, das Experten als Halving kennen, also Halbierung. Wer Rechnerkapazitäten zur Verfügung stellt, um neue Bitcoin digital zu erstellen, dessen Entlohnung ist gestern wie geplant auf die Hälfte gesunken. Was dahinter steckt, erklärt Friedemann Brenneis, der das Halving letzte Nacht mitverfolgt hat.
Oh Gott, es ist schon soweit. Auf diesen Moment haben viele in der Bitcoin-Community seit Jahren gewartet. Seit heute Nacht kann ein Blockchain-Datenblock nur noch halb so viele Bitcoins erzeugen wie bisher. Statt zuvor 12,5, jetzt also nur noch 6,25. So viele Bitcoins können die Miner also von nun an im Durchschnitt alle 10 Minuten verdienen, indem sie dem Bitcoin-Netzwerk ihre Rechenleistung zur Verfügung stellen. Seit dem Start von Bitcoin Anfang 2009 hat sich der sogenannte Block Reward von ursprünglich 50 Bitcoins damit nun schon zum dritten Mal halbiert. Diese wiederkehrenden Reduzierungen sind nötig, weil bei Bitcoin im Gegensatz zu klassischen Staatswährungen keine Inflation vorgesehen ist. Die Geldmenge kann also nicht beliebig erhöht werden. Da zudem kein Staat für das digitale Geld birgt, kann es nur durch eine künstlich erzeugte Seltenheit überhaupt einen Wert entwickeln. Deshalb ist die Anzahl aller jemals existierenden Bitcoins von vornherein auf 21 Millionen begrenzt. Die alle 4 Jahre stattfindenden sogenannten Halvings sorgen also dafür, dass dieses Limit nicht überschritten wird und Bitcoin grundsätzlich ein knappes Gut bleibt. Auch spielen sie für die Wertentwicklung des Bitcoin eine wichtige Rolle. Denn bei einem gleichzeitig signifikant sinkenden Angebot stimulieren sie zusätzlich auch die Nachfrage nach den knapper werdenden Bitcoins, weiß Manuel Andersch. Als Währungsanalyst bei der Bayerischen Landesbank beschäftigt er sich intensiv mit Bitcoin.
Dann muss man ja sagen, dass die Halvings in aller Regel anzusehen sind als Aufmerksamkeitsschocks, die vielleicht am Anfang mit einem kleinen Preisanstieg beginnen, die aber am Ende des Tages dann daran führen, dass halt eben Bitcoin nochmal von neuen Leuten begutachtet werden, die dann eventuell das als ein gutes Investment ansehen und das dann auch so einen gewissen Bullenmarkt dann eben auslösen kann, der natürlich auch immer wieder gefolgt wird von dem Bärenmarkt.
Am Ende dieser Rallyes findet der Kurs dann ein Plateau, das im Schnitt um den Faktor 10 höher liegt als zuvor. So war es zumindest in der Vergangenheit. Bei der ersten Halbierung des Block Rewards im November 2012 war ein Bitcoin rund 12 Dollar wert. Bei der zweiten im Juli 2016 waren es schon mehr als 600. Gestern, am Tag vor dem dritten Halving, kostete ein Bitcoin über 8.000 Dollar. Kein Wunder also, dass mittelfristig viele in der Community mit einem Bitcoin-Kurs im 5- bis 6-stelligen Bereich rechnen. Ihre Zuversicht stützen sie dabei auf das Stock-to-Flow-Modell.
Das Stock-to-Flow-Modell ist im Grunde genommen ein ökonometrisches Modell, was versucht, den Bitcoin-Preis zu erklären und in dem Fall anhand wirklich nur einer einzigen Variable, diesem Stock-to-Flow-Verhältnis, was so ein Gradmesser ist für die Härte von Bitcoin und auch von anderen Assets.
Der Härtegrad ergibt sich dabei aus dem Verhältnis von dem, was schon da ist, dem Stock, zu dem, was absehbar noch dazukommt, dem Flow. Je weniger dabei der Zufluss den Bestand verwässert, desto härter ist das Gut. Mit der dritten Halbierung des Flows erreicht Bitcoin nun einen Härtegrad ähnlich dem von Gold. Ob der Kurs dadurch allerdings wieder in die Höhe schießen wird, kann auch Manuel Andersch nicht vorhersagen. Das Stock-to-Flow-Modell erkläre zwar rückwirkend den Bitcoin-Preis mit großer Zuverlässigkeit, für die Zukunft könne man aber nur mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Dass der Bitcoin-Kurs langfristig noch einmal einen Satz nach oben macht, sei aber durchaus im Bereich des Möglichen. Die empirischen Daten zeigten, dass der Zusammenhang zwischen Härtegrad und Preis bei Bitcoin sehr robust sei. In rund 4 Jahren steht zudem das nächste Halving an. Spätestens dann wird Bitcoin, rein rechnerisch, sogar härter als Gold.
Friedemann Brenneis über die Halbierung der Entlohnung für Bitcoin-Schürfer vergangene Nacht. Der Kurs der Kryptowährung hatte vorher heftig geschwankt. Wer in Bitcoin investiert, der sollte also gute Nerven haben. Frage darum an unseren Börsenreporter Viktor Goitger. Werden Kryptowährungen am Finanzmarkt als reines Spekulationsobjekt gesehen oder steckt doch auch größeres Potenzial dahinter?
Naja, die Preise von Kryptowährungen schwanken immer noch stark. Bitcoin ist allein von Februar auf März von 10 auf 5.000 Dollar gefallen, dann wieder hoch auf 10.000. Jetzt pendelt er so bei 8.700. Also ja, das ist eine Achterbahn und das sehen auch viele Finanzer so. Kryptowährungen waren aber eigentlich mal mit großen Hoffnungen gestartet. Die Zahlungsmittel der Zukunft, den Dollar ersetzen, sogar intelligent sollten die Digitalwährungen werden. Und genau darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Philipp Sandner, dem Krypto-Experten der Frankfurt School of Finance and Management. Und ich habe ihn gefragt, was ist von diesen Hoffnungen am Ende mehr geblieben als eine gigantische Zockerbude?
Also ich glaube, Zockerbude ist zu weit gegriffen, viel zu weit. Was hier eigentlich entstehen ist, ist ein komplett neues Ökosystem um diese Blockchain-Technologie herum. Es gibt Konzerne, die sich mit dem Thema beschäftigen, zunehmend mehr die Behörden, aber schon auch der Bitcoin, da kommen wir sicherlich noch drauf zu sprechen, dass hier sich so ein bisschen die Tonalität ändert.
Das heißt, da muss ich Ihnen direkt dazwischen gehen. Vor 2 Jahren, da ist uns ja auch eine wirtschaftliche Revolution versprochen worden. Manche Kryptowährungen könnten intelligent sein. Ich fahre ins Parkhaus rein, mein Auto bezahlt automatisch. Wo sind denn diese smarten Digitalwährungen jetzt?
Na, noch gar nirgends. Da haben Sie ja vollkommen recht. Das heißt, was versprochen wurde vor einigen Jahren, vor 2, 3 Jahren, waren tatsächlich viele Konzepte. Das war letztendlich die Innovation auf einer PowerPoint-Folie, also Konzepte. Die müssen aber umgesetzt werden und für die Umsetzung brauchen Sie Budget, Sie brauchen Personal und so weiter. Und all das kommt, aber eben ehrlich gesagt sehr langsam und das wird auch noch einige Jahre dauern.
Vor 2 Jahren haben Sie gesagt, Kryptowährungen würden die Welt verändern. Haben Sie sich geirrt oder bleiben Sie bei dem Satz?
Also ich bleibe bei dem Satz und das hat 2 Aspekte. Auf der einen Seite haben Sie den Bitcoin als dezentralen Zahlungsansatz, ähnlich zu digitalem Gold. Und auf der anderen Seite haben Sie...
Da muss ich direkt dazwischen gehen. Bitcoin als digitales Gold, das sagen ja viele, weil eben die Menge von Bitcoin wie auch die Menge von Gold begrenzt ist. Auf der anderen Seite sehen wir ja immer wieder große Preissprünge. Bedient nicht jeder, der jetzt das im Munde führt, geht der nicht eigentlich den Werbemachern auf den Leim, die seit Monaten genau das propagieren?
Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Wer sowas sagt, der hat ehrlich gesagt die Technologie noch nicht intensiv genug durchdrungen und auch noch gar nicht richtig verstanden. Wenn man hier ins Detail geht, kann ich Ihnen ganz genau erklären, warum die Architektur von Bitcoin zumindest jetzt mal in der Theorie ähnlich ist zu dem von Gold, mit einem großen Unterschied. Ungefähr 5 Milliarden Menschen auf der Erde kennen Gold, wissen, dass es werthaltig ist und all das schon seit 3000 Jahren. Ja, das heißt wirklich, das ist in unseren Köpfen verankert. Bei Bitcoin ist es so, dass vielleicht in Deutschland 5000 oder 10.000, vielleicht sogar 20.000 Leute sich derart mit dem Thema auskennen, dass sie wirklich Bitcoin einschätzen können, was es wirklich ist.
Auch Libra will ja an den Start, also diese Digitalwährung von einem Konsortium rund um Facebook. Die wollten eine eigene Weltwährung starten, wollen jetzt aber wohl vor allem einen E-Euro, einen E-Dollar und einen E-Pfund nach vorne bringen. Was bringt mir das am Ende mehr als ein ganz normaler Zahlungsdienst wie PayPal?
Das beste Beispiel ist der internationale Zahlungsverkehr. Wenn Sie von Deutschland aus eine Überweisung tätigen nach zum Beispiel Südkorea, dann kostet Sie das 1, 2, 3% an Gebühren. Und das Geld ist, wenn Sie Glück haben, ein paar Stunden unterwegs, aber der Normalfall ist eher, dass das Geld Ende zu Ende eher tagelang unterwegs ist. Und mit einem digitalen Euro würden Sie diesen Euro-Betrag hier wegschicken und der Betrag wäre innerhalb von wenigen Sekunden in Südkorea eingetroffen, Transaktionskosten 0.
Auch die chinesische Zentralbank testet jetzt eine staatliche Digitalwährung. Bringen uns Digitalwährungen am Ende eine beispiellose finanzielle Überwachung?
Das kommt auf die Architektur an. Also Sie können die Technologie so entwickeln, dass Sie die volle Transparenz haben seitens des Staates, dass wirklich jede Centbewegung angeschaut werden könnte. Hier allerdings ist die EZB zu loben, deren frühe Experimente haben quasi einen eingebauten Anonymitätsmechanismus. Das heißt, bis zu einem bestimmten Schwellenwert, den man einstellen kann, finden Transaktionen technisch garantiert anonym statt, sodass quasi niemand reinschauen kann, was quasi hier exakt von A nach B transportiert wurde.
Was würden Sie sagen, in wie vielen Jahren können wir als Normalbürger dann einen E-Euro der EZB nutzen?
Also bis die Europäische Zentralbank einen digitalen Euro für den Endverbraucher geschaffen hat, also analog zu der Variante, wie sie ja jetzt so langsam in China live ist, wird es aus meiner Sicht bestimmt noch 6 oder 7 Jahre dauern.
Soweit die Einschätzungen von Philipp Sandner von der Frankfurt School of Finance and Management. Herr Goldgar, schauen wir noch auf die Unternehmensnachrichten. Die Deutsche Post befördert aktuell ja so viele Pakete wie sonst nur zur Weihnachtszeit. Wirkt sich das positiv auf den Gewinn aus?
Möchte man meinen, ist aber nicht ganz so. Denn Pakete in Deutschland, die haben im vergangenen Jahr, wenn wir mal schauen, nur 1/10 des gesamten Umsatzes der Post ausgemacht. Das Unternehmen ist längst ein multinationaler Logistikkonzern. Da geht es vor allen Dingen auch um Zuliefererteile, die im Expressverfahren rund um den Globus geschickt werden müssen. Und dieses Geschäft, klar wegen Corona, das kommt natürlich in Probleme. Aber Postchef Appel sieht in China auch schon wieder Licht am Ende des Tunnels. Deswegen schalten auch die Anleger bei der Aktie gelb auf grün. Postaktien an der DAX-Spitze heute plus 4,5%.
Was macht der DAX insgesamt?
Ja, der DAX insgesamt zu Handelsbeginn, da ist ja, gab es Verluste. Jetzt ist aber wieder so ein bisschen Optimismus eingekehrt. 10.866 Punkte plus 0,4%. Darf man aber auch nicht überbewerten, denn man merkt schon, die Anleger werden nach der ja durchaus atemlosen Rallye der vergangenen Wochen inzwischen schon etwas vorsichtiger.
Der Elektroautobauer Tesla startet seine Produktion in Kalifornien entgegen Behördenanweisungen. Wie wird das an der Börse gesehen?
Die Anleger sehen das als Hoffnungszeichen, dass es mit Tesla vorwärts geht. Tesla-Aktien, die kann man auch an der Börse Frankfurt handeln. Dort liegen sie aktuell 1,2% im Plus.
Und lassen wir uns noch auf ein Unternehmen schauen, das aktuell von der vermehrten Heimarbeit vieler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer profitiert. Das ist TeamViewer.
Ja, auch wir Börsenreporter sitzen momentan ja im Homeoffice aus Sicherheitsgründen. Auch wir haben TeamViewer auf dem Rechner, da kann sich die IT dann auf meinen Rechner draufschalten. Wir sind nicht die Einzigen, deswegen steigert TeamViewer die Prognose. Die Aktien steigen um 0,9%.
Und noch ganz knapp bitte der Blick auf Euro, deutsche Staatsanleihen und das Gold.
Gold 1.704 Dollar je Feinunze, die deutschen Staatstitel bei minus 0,5% die Rendite und der Euro bei einem Dollar 0,843.
Börseninformationen live aus Frankfurt vom Main waren das von Viktor Goldgar. Danke dafür. 30.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit, Werke runtergefahren, wichtige Kunden fallen aus. Die Corona-Krise verschärft die finanzielle Not beim Industriekonzern ThyssenKrupp. Wie schlimm es wird, zeigen die Halbjahreszeiten, Jörg Marksteiner berichtet.
Zumindest das sei eine gute Nachricht, sagte Finanzvorstand Klaus Keisberg. Die Liquidität des Stahlkonzerns sei gesichert. Auch dank eines Milliardenkredits der staatlichen KfW-Bank. Im Sommer soll das Geld zurückgezahlt werden. Dann, wenn wie geplant 17 Milliarden Euro auf dem Firmenkonto eingehen, der Erlös aus dem Verkauf der wertvollen Aufzugssparte an Finanzinvestoren. Klar ist schon jetzt, ThyssenKrupp kann im Moment jeden Euro dringend gebrauchen. Dem Stahl- und Industrieriesen sind in der Corona-Krise die Aufträge weggebrochen. Hauptgrund, der wichtigste Kunde, die Autoindustrie, hat die Produktion praktisch über Nacht eingestellt. Die Folge für ThyssenKrupp, eigene Werke mussten heruntergefahren werden. Von den 160.000 Mitarbeitern sind weltweit 30.000 in Kurzarbeit, mindestens bis August. So genau lasse sich das alles noch nicht abschätzen, sagte der Finanzvorstand, genau wie die finanziellen Folgen. Unter dem Strich steht bei ThyssenKrupp für die vergangenen 6 Monate ein gigantischer Verlust von mehr als 1 Milliarde Euro. Und die Aussichten sind auch nicht besonders gut. Bis zum Sommer könnte ein weiterer Milliardenfehlbetrag anfallen, je nach Verlauf der Corona-Krise. Was das für die Mitarbeiter bedeutet, ist noch unklar. Der Abbau von 6.000 Stellen ist bereits beschlossen, davon seien 2.400 bereits weggefallen, hieß es heute. Ob es darüber hinaus zu einem verschärften Sparkurs kommt, ist noch unklar. Am kommenden Montag berät der Aufsichtsrat die Lage.
Jörg Marksteiner berichtete. Sie kellnern, sie machen sauber oder reißen Karten im Theater ab. In vielen Branchen gibt es Beschäftigte, die auf Minijobbasis arbeiten. Auch sie leiden unter der Corona-Krise. Oft sind sie die ersten in Betrieben, die gehen müssen. Neue Zahlen, die dem Deutschlandfunk vorliegen, zeigen, im März gab es 224.000 Minijobberinnen und Minijobber weniger als zum Jahresende 2019. Spezielle Hilfen angesichts der Corona-Krise gibt es für diese Beschäftigten aber nicht. Sina Fröndrich berichtet.
Mit diesem Rückgang hat auch Wolfgang Buschfort nicht gerechnet. Er arbeitet für die Minijobzentrale. Sie ist die wesentliche Anlaufstelle für die fast 6,7 Millionen geringfügig Beschäftigten und deren ArbeitgeberInnen.
Die Minijobzahlen im März sind so dermaßen gesunken, wie sie früher noch nie gesunken sind. Selbst bei der Finanzkrise 2009, 2010 haben wir das in dieser Form nicht erlebt. Wir haben knapp 250.000 weniger Minijobber als noch im Quartal zuvor, also im Dezember letzten Jahres.
Dass der Rückgang so deutlich sei, habe ihn überrascht, sagt Pressesprecher Buschfort. Denn auch bei Minijobs gelten Kündigungsfristen. Dass schon bis Ende März so vielen Personen gekündigt wurde, sei rätselhaft.
Der Arbeitgeber muss eigentlich 4 Wochen, 6 Wochen warten, mindestens bis er jemanden auf die Straße setzen kann. Und diese Frist ist hier sicherlich nicht erfüllt worden.
Besonders deutlich ist der Rückgang im Gastgewerbe, in Bars, Restaurants, Imbissen. Hier gab es 11% weniger Beschäftigte auf 450-Euro-Basis. Auch der Koblenzer Sozialwissenschaftler Stefan Sell ist überrascht von den Zahlen und spricht von einem gewaltigen Einbruch, der aber nur die Spitze des Eisbergs sei.
Weil viele Arbeitgeber lassen sich teilweise Monate Zeit mit der Abmeldung von Minijobbern. Und der ganze April, da wo ja wirklich gerade zum Beispiel Gastronomie alles still lag, der ist noch gar nicht in den Zahlen drin. Das heißt, das ist die erste Welle an freigesetzten Minijobbern. Und wir werden leider wohl damit rechnen müssen, dass da noch eine ordentliche Größenordnung raufkommt.
Damit rechnet auch die Minijobzentrale. Wolfgang Buschfort.
Wir haben bis jetzt 100.000 Fälle gehabt, bei denen Arbeitgeber die Minijobber beschäftigen und nicht nur einen, sondern vielleicht auch 10, 20 oder 50 Minijobber, bei uns darum gebeten haben, dass wir die Sozialversicherungsbeiträge stunden. Das heißt, sie können letztendlich die Sozialversicherungsbeiträge nicht mehr bezahlen. Und da kann man damit rechnen, dass es erheblich mehr Personen dann auch geben wird, die schlicht arbeitslos werden.
Anspruch auf Arbeitslosengeld haben die Betroffenen dann nicht. Und vom Kurzarbeitergeld sind sie auch ausgenommen. Und genau deswegen seien MinijobberInnen jetzt eben die Ersten, die gehen müssten, sagt Sozialwissenschaftler Sell. Die Krise zeige, welche Schattenseiten der Minijob habe. Man müsse diese Beschäftigungsform grundsätzlich in Frage stellen.
Wir müssen dieses Sonderarbeitsverhältnis, das müssen wir beenden. Es liegen schon seit längerem Vorschläge vor, dass man das in normale Beschäftigung überführt, die auch eben sozialversicherungspflichtig ist. Und das sollten wir jetzt lernen, weil sozusagen die Minijobber hier die Vorteile, die sie bisher teilweise meinten, wahrnehmen zu können, brutto für netto und so weiter, dass das sich jetzt eben gegen sie kehrt. Ja, sie sind jetzt die Ersten, die als Krisenopfer zu verbuchen sind.
Betroffen sind Beschäftigte in allen Altersgruppen, von Studierenden bis zu RentnerInnen. Manchmal ist es tatsächlich nur ein Zuverdienst. Der Verlust des Minijobs mag da weniger wehtun. Manchmal seien die Menschen aber auch auf das Geld angewiesen, sagt Wolfgang Buschfort von der Minijobzentrale.
Man kann immer schön sagen, das ist ein Zusatzverdienst, aber wenn man darauf angewiesen ist und sich vielleicht auch darauf eingestellt hat mit bestimmten Ratenzahlungen oder Ähnlichem, dann ist das schon ein Riesenproblem.
Doch in der Krise könnte auch eine Chance stecken. Noch überwiege die Sicht, dass ein Minijob ein Zuverdienst sei, der nicht abgesichert werden müsse. Ob das nach der Corona-Krise auch noch gelte, das bezweifelt Buschfort.
Sina Fröndrich über die mittelbaren Corona-Folgen für Minijobberinnen und Minijobber. Riesige blau-rote Kräne, Millionen von Containern und vor allem reges Treiben. Das sind Bilder, die mit dem Hamburger Hafen in Verbindung gebracht werden. In Europas drittgrößtem Hafen wurden allein letztes Jahr mehr als 135 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen. Und Anfang dieses Jahres ging der Umschlag deutlich zurück, nicht nur als Corona-Folge, sondern auch wegen des Wetters. Axel Schröder berichtet aus Hamburg.
Den Umschlagrückgang von 3,7% auf rund 1,8 Millionen Standardcontainer im ersten Quartal erklärt die Chefin der Hamburger Hafen und Logistik AG HALA, Angela Titzrath, mit drei Faktoren. Der erste ist altbekannt. Einmal pro Jahr drückt das chinesische Neujahrsfest die Im- und Exportzahlen. Dazu kamen in diesem Frühjahr noch heftige Winterstürme über der nordeuropäischen See, die teilweise zu mehrwöchigen Verzögerungen führten. Ab Anfang März bekam die HALA dann nach und nach auch den Corona-Lockdown in Fernost zu spüren. Die Fernostverkehre sind im ersten Quartal um insgesamt 23% eingebrochen.
Die Wucht der weltweiten Einschränkungen und die Folgen für den Wirtschaftskreislauf zeigen sich somit erst seit April in ihrer vollen Ausprägung und werden uns auch in den kommenden Wochen noch weiter beschäftigen. Trotzdem, und das unterscheidet uns von manchem Wettbewerber, haben wir bisher für unsere Mitarbeiter noch keine Kurzarbeit beantragt.
Dabei führte die Corona-Krise nicht dazu, dass die Terminals der HALA leer blieben. Im Gegenteil, teilweise mussten auf den Stellflächen mehr Container abgestellt werden als geplant, weil Exporte nicht stattfanden und importierte Waren nicht zu ihrem Bestimmungsort abtransportiert werden konnten, weil dort die Produktion schon eingestellt worden war. Mittlerweile normalisiere sich die Lage, so die HALA-Chefin Angela Titzrath.
Derzeit sehen wir in China, dem für den Hamburger Hafen wichtigsten Produktionsstandort, wurde die Produktion wieder hochgefahren. Wir rechnen ab Ende Mai, Anfang Juni mit gut gefüllten Schiffen aus Fernost.
Ob die Umsatzeinbußen am Ende durch sogenannte Nachholeffekte aufgefangen werden könnten, sei derzeit noch nicht absehbar, so Titzrath.
Es hängt ganz stark davon ab, wie das Konsumverhalten in Europa sich jetzt entsprechend verändern wird. Die Mengen, die produziert werden, und das sieht man auch sicherlich in China, dass die mit sehr, sehr viel Ehrgeiz versuchen, die verlorenen Produktionsmengen aufzuholen. Diese Mengen werden auch über den Hamburger Hafen in den Markt gedrückt, aber müssen natürlich dann auch aufgenommen werden. Nur so können entsprechend Nachholeffekte dann auch realisiert werden.
Trotz der wieder hochgefahrenen Produktion in China wird es aller Voraussicht nach auch in den kommenden Monaten noch Rückgänge im Warenverkehr auf den Weltmeeren geben. Die Im- und Exportprobleme würden sich nur geografisch verschieben, analog zum Ausbreitungsweg des Coronavirus. Die Aktionäre der HALA, allen voran der größte Anteilseigner, die Freie und Hansestadt Hamburg, müssten sich auf eine 12% niedrigere Dividende einstellen. Pro Aktie soll sie bei 70 Cent liegen, also im unteren Bereich der zugesagten Marge.
Axel Schröder aus Hamburg. Die Corona-Krise stürzt auch die Deutsche Bahn in die finanzielle Krise. Helfen soll der Eigentümer, der Bund. Im Gegenzug verlangt der aber Sparmaßnahmen. Das zeigt ein Konzept des Verkehrsministers. Und das ist auch das Thema unserer Wirtschaftspresseschau.
Die Neue Osnabrücker Zeitung beobachtet, die Corona-Pandemie hat die Deutsche Bahn hart getroffen. Jubelte man gerade noch über Rekorde, ist nun die Zahl der Fahrgäste dramatisch eingebrochen. Sicher lässt sich durch strukturelle Reformen Geld sparen. Doch wichtig ist auch, der Konzern darf kein weiteres Mal ausgebremst werden. Gleise müssen saniert, die Streckennetze ausgebaut und modernere Züge angeschafft werden. Sonst wird das nichts mit dem Ziel, deutlich mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen und dadurch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Die Bahn ist nicht nur ökonomisch systemrelevant, sondern auch ökologisch. Die Süddeutsche Zeitung meint hingegen, die Zeichen stehen derzeit nicht gut für die Verkehrswende und einen raschen Ausbau des Schienenverkehrs. Dass der nicht abgesagt, sondern nur verschoben wird, beteuern in diesen Tagen Bahn und Bundesregierung unisono. Doch angesichts der Dimension der Wirtschaftskrise ist kaum zu erwarten, dass der Umbau nach der Krise weiterläuft wie vorher geplant. Der Druck wird wachsen, öffentliche Ausgaben in den nächsten Jahren zu senken. Das werden wahrscheinlich auch die Bahn und ihre Kunden zu spüren bekommen. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung heißt es, Bahnchef Lutz rechnet nicht vor 2022 mit der Rückkehr zur betrieblichen Normalität. Das klingt plausibel angesichts von Abstandsgebot und Maskenpflicht. Weniger plausibel erscheint, dass die Bahn ihren krisenbedingten Finanzbedarf gleich bis 2024 großzügig hochrechnet. Die gewünschte Eigenkapitalspritze und der höhere Schuldenrahmen summieren sich auf einen Milliardenbetrag. Nicht von ungefähr schauen die Wettbewerber neidisch auf den Konzern, zumal die EU-Kommission die Beihilfen nachsichtig prüfen wird. Darf die Bahn jetzt schon so viel Drama in ihre Zukunft packen? Da liegt der Verdacht nahe, dass mindestens so sehr die Verluste der Güterbahn wie die des ICE kompensiert werden sollen, die mit Corona wenig zu tun haben. Die Politik darf die Bahn nur kontrolliert und in kleinen Schritten mit 9 Milliarden versorgen. Und der Weserkurier aus Bremen prognostiziert, die Durststrecke für die Bahn dürfte so lange andauern, dass sich das Management etwas einfallen lassen muss, jenseits von Hilfen des Bundes, und etwa gewisse Konzernstrukturen angehen sollte. Sonst kostet es am Ende doch Stellen.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau. Hier kommen jetzt die Nachrichten und danach geht's weiter mit unserem Blick in die Länder hier im Mittag im Deutschlandfunk.